Das NDR 2 Update um 5 mit André Schünke.
Herausgeputzte Stadien, aufwendige Fanmeilen. Während die Fußball-EM für die deutschen Städte richtig teuer wird, erwartet die UEFA Rekordeinnahmen. Und Postkarten, Rechnungen oder Geburtstagsgrüße. Die Post darf sich bald mehr Zeit beim Zustellen lassen. Das regelt ein neues Gesetz. So, morgen geht's endlich los mit der Fußball-EM in Deutschland. Bevor wir uns dann voll aufs Sportliche und die Party drumherum konzentrieren, muss ich heute aber leider nochmal Wasser in den Wein oder vielleicht eher ins Bier gießen. Denn diese EM, die wird ein richtig teurer Spaß für uns Steuerzahler. Die UEFA, die wird bei der Europameisterschaft wohl Rekordeinnahmen erzielen. Und während der Gewinn vor allem auf den Konten der UEFA, der Verbände und einiger Spitzenclubs landet, werden die Kosten für Sicherheit, für Stadien und Fanfeste vor allem von den Städten getragen. Martin Roschitz für NDR2 im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach. Lass uns mal zusammenrechnen, wie viel kostet die Städte diese Fußball-EM?
Das wird teuer. Allein die Aufwendungen für Fanfeste, Werbemaßnahmen und den Umbau der Stadien verschlingen mehr als 400 Millionen Euro. Sicherheit, hast du angesprochen, ist auch kaum kalkulierbar, aber die Kosten dürften bei mindestens 150 Millionen Euro liegen. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung der UEFA 2018 ein dickes Steuergeschenk versprochen hat und sie deshalb von dem erwarteten Gewinn wohl kaum was ans Finanzamt abgeben muss. Und der Gewinn soll bei 1,7 Milliarden Euro liegen. Das steht so im Budgetbericht der UEFA und wäre ein beeindruckender neuer EM-Rekord.
Wow, was macht denn die UEFA mit diesem Gewinn?
Naja, die Einnahmen verteilt die UEFA an ihre Kundschaft, wenn man das so sagen will. Das sind die Verbände und die Clubs. Über Preisgeld, 331 Millionen Euro stellt die UEFA dafür bereit. Jetzt also bei dem Turnier, je weiter man kommt, desto mehr kann man also verdienen. Und 935 Millionen Euro werden über das sogenannte Hattrick-Programm verteilt in den nächsten 4 Jahren. Dafür müssen die Verbände von Albanien bis Zypern bestimmte Programme auflegen für Schiedsrichter, Nachhaltigkeit, Frauenfußball und so weiter. Aber auch die Spitzenclubs profitieren von der EM. 240 Millionen Euro gehen an die Vereine für die Abstellung der Spieler. Wenn Deutschland das Endspiel erreicht, nur mal als Beispiel, würde Bayern München 400.000 Euro bekommen für Spieler wie Neuer, Musiala oder Müller.
Das heißt ja aber, dass alle Steuerzahler letztendlich den Spaß finanzieren, auch die, die vielleicht mit Fußball gar nichts am Hut haben. Warum lässt man der UEFA dieses System so durchgehen?
Weil die UEFA am längeren Hebel gesessen hat, so will ich das mal formulieren. Als sich Deutschland 2018 um die Ausrichtung der EM beworben hat, da haben die Deutschen mit der Türkei konkurriert. Deren Staatspräsident Erdogan hat der UEFA großzügig vollständige Steuerfreiheit und die mietfreie Überlassung der Stadien angeboten. Und Deutschland ist in diesem Poker eingeknickt oder musste der UEFA zumindest entgegenkommen. Und die Deutschen haben das gemacht in Form dieses angesprochenen Steuergeschenks. Das Finanzministerium will übrigens keine genauen Informationen zu dem Deal preisgeben.
Könnte man das für die Zukunft dann anders machen oder wird die UEFA eigentlich immer am längeren Hebel sitzen?
Naja, man kann sagen, da machen wir nicht mit. Dann wäre das Turnier in die Türkei gegangen und vielleicht müsste man das dann so akzeptieren. Dann würden große Sportveranstaltungen wie EM und WM künftig aber nur noch in Autokratien stattfinden oder in Ländern, die es mit der Demokratie jetzt nicht ganz so genau nehmen. Wie gesagt, man kann ja trotzdem sagen, wir sind da raus aus diesem Spiel und wir fürchten die Konsequenzen nicht. Das war aber eben bei dieser EM anders. Die wollte man unbedingt haben in Deutschland.
Danke Martin Roschitz für NDR2 im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach. Und alles rund um die Fußball-EM, wie Deutschland und die Nationalelf vorbereitet sind, das hört ihr auch heute Abend in einem NDR2-Spezial und zwar ab 19 Uhr. Und beim nächsten Thema geht es auch um viel Geld. Die Ukraine soll bis Ende des Jahres auf einen Kredit von mehreren Milliarden US-Dollar zurückgreifen können, auch um damit Waffen zu kaufen. Darauf haben sich die G7-Staaten bei ihrem Treffen im italienischen Bari geeinigt. Von dort Katrin Brandt.
Die Lage auf dem Schlachtfeld ist schwierig und die Ukraine braucht Geld, heißt es von der US-Seite. Dieser Gipfel sei die beste Gelegenheit, um diese Lücke zu schließen. Mit ihrem Beschluss könnten die führenden Demokratien zeigen, dass sie zusammenstehen und dass der russische Präsident Putin sie nicht überdauern kann. Zwar ist das offizielle Abschlussdokument noch nicht veröffentlicht, bekannt ist aber, dass die Ukraine noch in diesem Jahr einen Kredit über rund 50 Milliarden Dollar erhalten soll. Das entspricht rund 46 Milliarden Euro. Das Darlehen soll dann über die Zinsen zurückgezahlt werden, die das gesperrte Vermögen der russischen Zentralbank abwirft.
Ihr Gehalt sorgt seit Wochen schon für Diskussionen. Die Büroleiterin von Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat so einen Gehaltsplus von 1.900 Euro im Monat bekommen. Die CDU will beweisen, dass das nicht rechtmäßig war. Sie sagt, die Erhöhung kam zu früh. Deshalb musste SPD-Politiker Weil heute im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen. Dort hat er das höhere Gehalt für seine Mitarbeiterin verteidigt. Weil sagt, er würde die langen Wartezeiten für eine Gehaltserhöhung gern grundsätzlich ändern. Im Bundestag, da wurde heute die Erhöhung des BAföGs beschlossen. Heißt, Studierende und Schüler können künftig mehr finanzielle Hilfen bekommen. Die Sätze steigen um 5%. Auch der Wohngeldzuschuss wird leicht angehoben. Außerdem gibt es für Studierende aus ärmeren Haushalten eine einmalige Starthilfe, zum Beispiel für Lehrbücher oder auch für einen Laptop. Na, wann habt ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben und per Post geschickt? Womöglich sogar per Hand. Ja, genau, da muss man vielleicht schon eine Weile überlegen, denn mittlerweile sind Briefe ja längst nicht mehr das wichtigste Kommunikationsmittel. Vieles wurde dadurch Mails und Co. abgelöst. Entsprechend weniger Briefe werden per Post verschickt. Dafür hat die ja dank Onlinehandel immer mehr mit Paketen zu tun und die zu verteilen. Die Bundesregierung hat deshalb jetzt das veraltete Postgesetz an diese neuen Zeiten angepasst. Und in dem Gesetz steht unter anderem, dass Briefe künftig nicht mehr so schnell am Ziel sein müssen wie bisher. Karl Schreiber, NDR 2 aktuell. Geht dann künftig sowas wie, naja, besser spät als nie oder was ist die neue Regel?
Also bisher musste die Post einen Brief, den ich heute einwerfe, am nächsten Werktag zustellen. Mit dem neuen Gesetz muss sie dann 95% der Briefe am dritten Werktag nach Einwurf zustellen. So hat die Post weniger Zeitdruck und soll auch ihre Kosten senken können. Das heißt für uns, wir müssen ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn wir zum Beispiel eine Geburtstagskarte verschicken. Wenn ihr die Karte noch auf den letzten Drücker verschicken wollt, gibt's immer noch einen schnellen Prio-Brief. Der ist aber teurer als der Standardbrief.
Das ist ja noch nicht alles. Was ändert sich sonst noch mit diesem neuen Postgesetz?
Bislang musste jedes größere Dorf eine Postfiliale haben. Künftig dürften in Dörfern häufiger Poststationen, also Automaten ohne Personal, stehen. An diesen Poststationen können Kunden bargeldlos Brief- und Paketporto kaufen, Briefe versenden und Pakete empfangen. Was bleibt, ist, dass die Post an 6 Tagen zugestellt wird. Also auch am Montag, obwohl ja am Wochenende nur wenige Briefe verschickt werden. Noch kurz eine Info zum Briefporto. Das liegt ja gerade bei 85 Cent pro Standardbrief. Ab Januar 2025 dürfte das Porto wieder teurer werden. Wie hoch, das steht noch nicht fest. Die Ampelkoalition will aber dafür sorgen, dass das Standardbriefporto nicht teurer wird als 1 Euro.
Jetzt bestellen ja viele mittlerweile Schuhe und Kleidung online. Ich kenne sogar jemanden, der hat sich mehrere Säcke Zement im Internet bestellt und nach Hause liefern lassen. Heißt, Paketzustellerinnen und Zusteller müssen teilweise heftig schwer schleppen. Die sollen ja aber mit dem neuen Gesetz jetzt entlastet werden, oder?
Ja, das ist der Plan. Wenn ein Paket mehr als 20 Kilo wiegt, dann sollen künftig 2 Personen das tragen. Es gibt da aber Ausnahmen, wenn der Zusteller ein geeignetes technisches Hilfsmittel parat hat. Subunternehmer, die sollen künftig übrigens häufiger überprüft werden. So will man Schwarzarbeit und Arbeitszeitverstöße besser erkennen und ahnden. Ein Verzeichnis bei der Bundesnetzagentur soll dafür mehr Transparenz sorgen und verhindern, dass schwarze Schafe weitermachen können. Das Gesetz, das muss jetzt nur noch durch den Bundesrat.
Danke, Karl Schreiber, NDR 2 aktuell.
Ja, und danke auch an dich. André Schünke war das mit dem NDR 2 Update um 5.
Immer wieder gerne.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.